Diese ewige Frage, Gott ja oder nein, das ist wohl die älteste Frage, die hier auf Erden überhaupt, auch die meistgestellte Frage. Schon bei Adam und Eva war diese Frage, wo sie im Paradies wohnte, sehr aktuell. Gott sagte denen einen, zeigte denen den Weg des Lebens, dann kommt die Schlange und hat versucht, diese Frage einfach, diese Entscheidung bei denen wegzunehmen. Und sie entschieden sich gegen Gott. Im Laufe der Zeit ist diese Frage immer noch aktuell, auch in unserer Zeit. Mir scheint das so, gerade in unserer Zeit ist sie aktueller denn je. Gott ja oder nein? Es ist interessant, aber auf diese Frage wird einmal der Mensch, und zwar jeder, eine Antwort geben. Ob er es will oder nicht. Wann er es nicht schafft, hier in der Ewigkeit, wird ihm einmal eine Antwort geben, oder hier auf Erden wird ihm einmal jemand eine Antwort geben, dort in der Ewigkeit, vor der Toren der Ewigkeit. Deswegen sind wir eine junge Gruppe aus Deutschland, wir sind die meisten aus Deutschland, nur 5 Geschwister wohnen hier in Wien. Wir versuchen diese Tage in Wien, diese dringende Frage an den Menschen so ranzubringen. Wir versuchen, sie vor eine Entscheidung zu treffen. Dieses Thema, der allmächtige Gott oder der Gott und der moderne Mensch, soll uns heute in der nächsten halben Stunde begleiten. Selbst das Thema oder der, so wie wir es genannt haben, Gott oder der moderne Mensch, das wird so sein, dass wir werden dieses Thema heute in 2 Teilen teilen. Wir werden etwas über den Menschen reden, was es den Menschen ausmacht, und dann werden wir über Gott reden, über den, der eigentlich, ist er noch da, was hat er für den Menschen getan und so weiter. In Hiob Kapitel 7, Vers 17, fragt Hiob einmal so eine Frage: Was ist der Mensch, dass du ihn so hochhältst und dass du auf ihn achtest? Das ist wirklich eine Frage, was ist denn der Mensch? Hat Gott nicht gesagt, schon an den ersten Blättern der Bibel, in dem 6. Kapitel von 1. Mose, im 5. Vers, dass das Trachten und Dichten des Menschen allezeit böse ist? Und doch staunt Hiob über dieses und er sagt, was ist der Mensch, dass du ihn so hoch achtest und dass du auf ihn so hoch hältst und dass du auf ihn achtest? Ein Mensch, das ist der Objekt, wo der Herr in seiner großen Gnade sich den Menschen zuwendete und ihm zeigte seine Liebe. Wir wollen jetzt ganz kurz einmal hineinschauen in unsere Zeit, denn wir sind ein Stückchen von diesem modernen Mensch. Jeder von uns, ob wir jung oder alt sind, wir alle gehören zu diesen modernen Menschen in dieser modernen Zeit, in der wir leben. Was macht das heute denn den modernen Menschen aus? Habe letzte Woche bei uns auf Arbeit mit einem Jugendlichen gesprochen und stellten da fest im Gespräch, dass er Wochenende für Wochenende geht er in die Disco, der spielt viele Mal in diesen Spielautomaten, verspielt sein ganzes Geld, und ich fragte ihn, sag mal, ist es dir nicht langweilig, so wirklich, du arbeitest die ganze Woche hart, und dann verprappelst du alles einfach am Wochenende. Dann sagt er, Moment mal, das machen doch alle so. Und in Wahrheit, ein Stückchen der Gesellschaft ist genau diese Wohllust, der Mensch, der möchte etwas haben, wo er einfach zur Seite schauen kann, wo er sich vielleicht entspannen kann. Das ist der Mensch, das ist ein Stückchen von ihm. Die andere, die Erwachsene oder die schon im Alter sind, die haben sich gewidmet der moderne, wie er es heute sagt, die moderne Wissenschaft. Wissenschaft ist ein sehr, sehr hohes Merkmal in unserer Zeit. Wir haben das in der Corona-Zeit, in die letzten 2 Jahre immer wieder gehört, wissenschaftlich bewiesen, dass, da waren sehr viele Aussagen, die immer wieder revidiert werden mussten. Am Anfang hat man wissenschaftlich eins bewiesen, in der Mitte der Zeit hat man das andere, und so ist der Mensch. Und ich möchte mit euch mal kurz hineinschauen in diese Wissenschaft, diese Grundlage unserer Gesellschaft. Und man kann ja fragen, egal ob es Politik ist oder ob es Menschen einfach auf die Straße, die sagen, sagen dann immer wieder, die Wissenschaft hat bewiesen, dass es keinen Gott gibt. Wunderbar. Liebe Freunde, ich habe etwas Interessantes so, mir mal in diese Materie reingelesen. Und ich möchte jetzt auf drei Punkte stehen bleiben. Was die Wissenschaft eigentlich sagt über sich. Was Wissenschaftler, hier sind Namen genannt, was Wissenschaftler waren, die sich diesem gewidmet haben, die sein ganzes Leben geopfert haben, um dieses wissenschaftlich etwas zu beweisen. Schaut mal, in der Bibel, in dem ersten Vers der Bibel lesen wir das, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Wissenschaft, sie versucht jetzt das zu erforschen, was Gott geschaffen hat. Ich lese jetzt ein Zitat, ich werde so ein paar Zitaten lesen, damit wir es versuchen zu verstehen, was die eigentlich meinen. Der Schweizer Astronom Bruno Leipengut gibt offen zu, wir haben 95% des Universums, die wir einfach nicht verstehen. 25% sind dunkle Materie, von der wir immer noch keine Ahnung haben, was sie ist. Dann haben wir solche Dinge wie dunkle Energie, diese machen vielleicht 70% der Energiedichte des Universums aus. Und wir haben auch überhaupt keine Ahnung. Merkwürdig, meinte der Astronom, dunkle Energie dominiert unser Universum. Aber was die dunkle Energie ist, weiß niemand. Ein Mensch, ein Astronom, der wirklich in seinem Leben sich gewidmet hat dieser Materie, der wollen herausfinden, was ist das. Und der muss feststellen, ein Wissenschaftler, ein hoch angesehener Mensch in dieser Gesellschaft sagt, wir wissen nicht, was das ist. Vielleicht sagt jemand, natürlich, da im Himmel, die gucken auch das so weit, wer kann das schon verstehen. Ich habe ein Zitat, jetzt möchte ich auch lesen, was ein Wissenschaftler, ein Physiker über die Materie gesagt hat. Wir werden feststellen, da ändert sich nicht viel zu dem, was die Astronomie sagt oder die Wissenschaftler über die Astronomie. Schon im Jahre 26 hatte das 1926 hatte Max Planck auf einem internationalen Physikerkongress in Florenz eine Aussage getroffen. Und jetzt der Zitat von dieser Aussage, was er sagte. Als Physiker, der sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft, der Erforschung der Materie widmete, bin ich sicher von dem Verdacht frei, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden. Und so sage ich nach meiner Erforschung des Atoms dieses, es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwindung bringt und sie zum winzigen Sonnensystem des Alls zusammenhält. Da es im ganzen Weltall aber weder eine intelligente Kraft noch eine ewige Kraft gibt, so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Da aber auch Geistwesen nicht aus sich selbst sein kann, sondern geschaffen werden muss, so scheue ich mich nicht, dieses geheimnisvollen Schöpfer zu benennen. Er heißt Gott. Jetzt schaut mal, liebe Zuhörer. Wir klammern uns an die Wissenschaft und stellen aber fest, dass die Wissenschaft weiß nicht eigentlich, wohin es geht. Die Wissenschaft an sich, die hat, war mal so ein bisschen die Berichte vom Anfang an die Wissenschaft verfolgt. Wir werden feststellen, dass es immer wieder eine Revision gibt. Wir sprechen immer wieder von einer Theorie. Wir sprechen immer von etwas, was sein konnte. Aber wir wissen nicht, ob es so ist. Das ist von der anderen Seite, ist das dann der ewige Gott. Da wird über Gott gesprochen. Und über den, der uns eine Sicherheit gibt in der Bibel, und wir sind Zeugen dessen, dass es in Wahrheit, wie wir heute hörten, Menschen, die von Gott weggingen, hält er an und sagt, es gibt neues Leben. Das ist ein Angebot von der Seite Gottes. Und obwohl Gott weiß, dass das Denken und Trachten des Menschen böse ist von Anfang an, hat er etwas getan hier auf Erden. Er hat sich den Menschen angenommen. Habe heute, wo wir hier im Simmering, an diesem Bahnhof dort standen, kam ein älterer Mann schon auf mich zu und er sagte, du hast mir was, du möchtest über Gott reden, aber sag mir, wo war dann dieser Gott, dass er so viel Elend zulässt, dass er Krieg zulässt. Wo ist dieser Gott? Und immer wieder diese Frage, wo ist dieser Gott? Ich habe nur so gedacht, das ist doch interessant. In der Zeit, wo wir, ich schließe mich jetzt wirklich dieser Meinung an, das waren wir Menschen, wo wir einmal zu Gott gesagt haben, Gott, wir brauchen dich nicht in unserer Gesellschaft. Wir haben ihn ausgetrieben aus unseren Schulen, aus unseren Krankenhäusern, aus unseren Familien. Überall haben wir Gott gesagt, nein, dich brauchen wir nicht. Und dann geht Gott ja und kommt das, was wir sehen, liebe Zuhörer. Genau das macht es aus, was wir jetzt sehen, das haben wir geschaffen, nicht Gott. Gott in seiner großen Gnade, der schafft Dinge, die für uns eigentlich unvorstellbar sind. Und ich möchte nochmal einen kurzen Bericht von einer wissenschaftlichen bewiesenen Sache kurz lesen und dann werden wir rübergehen und nachdenken über Gott, über den, der Himmel und Erde geschaffen hat. Nicht nur das, er hat hier auf Erden etwas getan, damit ich und du ewiges Leben haben können. Schaut mal, dieser Gott, der hat etwas geschaffen, wo die Menschen staunen, wo es eigentlich praktisch kann es es nicht geben. Und doch hat er es geschaffen. Das ist das Licht. Das, was wir sehen. Das Licht, wir können eigentlich ohne Licht nicht leben. Wir wissen, wir freuen uns, dass wenn morgens die Sonne aufgeht, wir freuen uns, dass wir Lampen haben, was wir anschalten können. Wir brauchen nicht abends in der Dunkelheit sein. Aber was ist das Licht? Ich lese jetzt einen kurzen Zitat. Wir brauchen Licht zum Leben. Ohne Licht gäbe es keine Photosynthese, kein Pflanzenwachstum, kein Sauerstoff. Aber was ist Licht? Zum einen verhält sich das Licht wie eine Welle, zum anderen verhält sich das Licht wie Materie. Lange Zeit war strittig, ob es sich beim Licht um eine Wellen- oder Teilchenstrahlung handelt. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckte man ein merkwürdiges doppeltes Verhalten des Lichts. Diese Doppelstruktur des Lichtes wird als Wellen-Teilchen-Dualismus bezeichnet. Jetzt schaut mal, wie interessant. Ich kann mir das nicht vorstellen, warum das beides ist. Entweder, für mich ist immer entweder schwarz oder weiß, entweder hart oder weich, also entweder oder. Und Gott schuf etwas, wo die Wissenschaftler feststellen müssen, es ist beides. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, genau das ist unser Gott. Er schafft Dinge, die für uns unvorstellbar sind. Er schafft Dinge, die für uns so unerreichbar sind. Und doch sind sie da. Heute reicht der Herr uns seine Hand und er möchte sich durch die Bibelstelle, als die wir heute lesen werden, einfach mal sich vorstellen und sagen, so bin ich. Die Bibel beschreibt, es ist sehr, sehr gut nachzuschlagen, die Bibel beschreibt Gott in eine sehr, sehr vielfältige Weise. Und wenn wir jetzt über Gott reden werden, wird uns die Zeit nicht ausreichen, ihn zu beschreiben. Denn schaut mal, der Himmel und Erde geschaffen hat, mit seinem Wort, der Kraft hatte, so viel Energie freizulassen, damit wir dieses Sichtbare einmal anfassen können, sehen können, der so stark war, der das ganze Universum geschaffen hat, mit über 200 Milliarden Galaxien und über 200 Milliarden Sternen in jeder Galaxie. Das sind Zahlen, die für uns so unvorstellbar sind, ist er doch so erreichbar für jeden Menschen. In Jesus Christus ist er zu uns gekommen und er ist jemand, den wir greifen können. Es ist auch interessant, wenn wir noch einmal in die Gesellschaft reinschauen, das, was wir sehen rum uns, ja, das ist viel Elend, Unmoral, Leid, Kriege. Es ist etwas, was eigentlich nicht schön ist mehr unter uns. Und immer wieder versucht der Mensch, weil der es selbst so weit gebracht hat, er versucht, dieses in die Schuhe Gottes zu schieben. Gott ist schuld. Wo ist dann dieser Gott? Wir werden in diesen Tagen noch mal darüber reden und einmal diese Frage kurz beantworten. Welchen Gott fragen wir dann diese Frage, wo Gott ist? Heute möchten wir kurz einmal hineinschauen in die Bibel. Was sagt Gott über sich? Wer ist der? Wer ist derjenige, der in seiner großen Gnade den Menschen so nahe gekommen ist? 1. Mose Kapitel 17, Vers 1. Das ist ein das ist wie, genauso wie eine Visitenkarte. Meistens, ich war diese Tage wegen meinem Auto, das kaputt war, in so einigen Werkstätten und jedes Mal kriegte ich eine Visitenkarte. Ich könnte an dieser Visitenkarte lesen, wer dieser Mann ist, wer mir die gab, was die machen. Und genauso dieser Vers, das ist genauso eine Visitenkarte. Hier, wir lesen die mal. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei tadellos. Ganz einfach, liebe Freunde, wenn wir über Gott reden und wenn wir vor einer Entscheidung stehen, Gott ja oder nein, so sagt Gott uns heute: Ich bin der allmächtige Gott. Gott stellte sich Abraham damals in dieser Weise vor, weil Abraham, der hatte eine Verheißung gekriegt, dass er Nachkommen haben wird. Und wir lesen, Abraham war nun schon 99 Jahre und jeder menschliche Denken, es ist für jeden Menschen klar, mit 99 Jahren hat man keine Kinder mehr. Und jetzt sagt Gott: Moment mal, Abraham, es ist bei euch Menschen so, ja, aber bei mir, ich bin allmächtig, ich kann alle Dinge machen. Wisst ihr, in unserer Gesellschaft, alle, die wir hier sind, ob wir jung sind oder wir schon etwas älter sind, ob wir von der Straße kommen oder wer wir auch sein mögen, vielleicht sitzt jemand heute im Livestream und hört diese Botschaft zu. Wir wissen, ich weiß nicht, wer du bist, mein lieber Freund, aber eins kannst du wissen: Gott kennt dich. Und Gott weiß ganz genau, warum er uns sich heute vorstellt, allmächtig. Weil er weiß, wie er dein Problem, in dem du steckst, lösen kann. Er kann alle Dinge machen. Aber die Frage ist nicht, ob er es kann. Die Frage ist: Willst du das? Ich greife ganz kurz zurück zu diesem Mann, mit dem ich gesprochen habe, der, wo ich dem dann angeboten habe, wann du Gottes Hilfe erreichen willst, dann geh doch zu ihm, nimm den doch an und du wirst erfahren, dass der allmächtige Gott wird dir helfen. Der wollte nicht. Wisst ihr, wenn wir so vor einer Entscheidung stehen, auf einmal sagen wir: Nein, nein, doch nicht. Es passt schon irgendwie so, wie es geht. Das sind wir Menschen. Aber Gott sagt: Ich bin es. Wenn wir reden über Gott, müssen wir immer denken, liebe Freunde, liebe Zuhörer: Gott ist allmächtig. Der ist nicht jemand, den wir in den Schrank schieben können. Der ist nicht jemand, den wir irgendwo in eine Schublade reinstecken können. Gott ist einfach Gott in seiner Größe, in seiner Erhabenheit. Und Gott wird einmal hier auf Erden als Richter auftreten. In 2. Timotheus 4, Vers 8 heißt es: Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Hier spricht Apostel Paulus von einem gerechten Richter. Wisst ihr, das ist doch interessant, dass wir leben in einer Zeit, wo der Mensch versucht, immer wieder Gott in die Anklagebank zu schieben. Sobald was passiert: Gott, du bist schuld. Und dann schiebt man dem irgendwo. Also man hat immer das Gefühl, dass auf der Anklagebank Gott sitzt und wir treten dann als Richter auf. Da sagt die Bibel was ganz anderes. Paulus, der sagt jetzt hier, der gerechte Richter wird ihm eine Krone geben. Warum? Weil er sich für ihn entschieden hat. Aber was ist dann mit denen Menschen, die sich nicht für ihn entschieden haben? Da wird es keine Krone geben. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, die Bibel sagt ganz einfach: Eine ewige Höhle wird es dort geben. Ganz einfach. Gott wird die Menschen richten. Als Richter wird er auftreten. Und wir mit euch sitzen alle wie ein Mann auf der Anklagebank. Und nur diejenigen, die zu Jesus gekommen sind und gesagt haben: Herr, wir gehen mit dir durch die Zeit. Wir nehmen das Erlösungswerk, was er getan hat auf Golgatha, an. Nur diejenigen, die zu Gott einmal Ja gesagt haben, die werden von dieser Anklageschuld befreit. Das ist dieses Merkwürdige. Sie werden sogar wie hier Paulus schreibt: Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Ja, für die zu Gott Ja gesagt haben. Diese Frage, wir können noch lange darüber reden, aber doch, ich wollte immer wieder uns dieses erinnern: Wir stehen vor einer Entscheidung, ob wir es wollen oder nicht. Frage: Ja oder nein? Gott: Ja oder nein? Wisst ihr, das eigentliche Problem ist, dass wir Menschen, wir haben uns sehr oft, basteln wir uns selbst einen Gott zusammen. Wir versuchen das, so oder so muss Gott sein. Aber letztendlich, liebe Geschwister, wie Gott ist, da brauchen wir vielleicht eine ganze Ewigkeit, um ihn zu erfahren. Aber das, was wir brauchen, sagt uns die Bibel. Gottes Bild können wir nur in der Bibel rausfinden. Möge der Herr uns einmal viel, viel Gnade schenken, dass wir verstehen, was der Herr von uns will. In 2. Mose 6, Vers 2 lesen wir so einen Gedanke. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der Herr. Wisst ihr, wenn heute mal so laut in der Gesellschaft dieses ausrufen würde und sagen, Gott ist der Herr, so würden die meisten Menschen einfach weglaufen, weil der Mensch ist sein eigener Herr geworden. Und wir Menschen, wir brauchen keinen Gott. Der Mensch hat sich von Gott losgelöst und er läuft durch diese Zeit als sein eigener Herr. Natürlich auch das Ergebnis ist dementsprechend. Damals hat sich Gott diesem Volk Israel vorgestellt und er wusste, dass das Volk nicht könnte für sich sorgen. Er wusste, dass das Volk erst auf dem Weg zum Lande Kanaan war und auf diesem Weg gab es Schwierigkeiten. Da gab es Wüste, da gab es Steine, da gab es so viele schwere Sachen und das Volk würde nicht alleine durch diese Zeit gehen. Und Gott wollte der Herr dieses Volkes werden, um für sie zu sorgen, für sie beizustehen, um einfach ihnen die Hand zu reichen, gerade in der Zeit, wo es ihnen so schwer ist. Wisst ihr, in unserer Zeit sagt der Herr das Gleiche, ich bin der Herr. Er ist nicht ein Herr mit einer Keule, die er uns immer wieder schlagen will. Nein, liebe Freunde, ein Herr ist er, der in seine liebende Hand seinen Sohn geopfert hat für mich und dich. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Der will der Herr deines Lebens werden, damit er dich führen und leiten kann. Diese Entscheidung kann dir keiner wegnehmen. Du allein, wisst ihr, sehr oft hören wir so einen Satz, dass die Menschen sagen, ja, meine Oma war schon gläubig und meine Eltern auch, aber ich habe es noch nicht geschafft. Man vertröstet sich irgendwie so auf Oma, Opas, Eltern. Nein, das reicht nicht. Wenn der Herr nicht dein Herr wird, ganz persönlich, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir keinen, der sorgen will, der uns leiten will, aber der auch ab und zu streng zeigen will, das ist der Weg. Es gibt keinen anderen. Möge der Herr uns helfen, dass wir einmal verstehen, was will der Herr denn von uns haben. Es gibt noch ein Bild, der himmlische Vater sich zeigte, das ist in Johannes Kapitel 3, Vers 16, 17 und 18. Hier in diesen Versen zeigt sich der Herr von einer Seite, was uns Menschen eigentlich sehr, sehr nahe ist. Er zeigt sich als ein Vater, und zwar als ein echter Vater. Ich möchte diese Verse lesen und dann kurz noch darüber reden. Johannes 3, Vers 16 bis 18 lesen wir. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Schaut mal, hier sind so zwei Bilder. Von einer Seite lesen wir vom Vater, denn Gott hat die Welt geliebt und er sendet eine Lösung für diese Welt. Eine Lösung, eine vollkommene Lösung. Wer dieses annimmt, wer das Angebot Gottes annimmt, der hat ewiges Leben. Der hat etwas schon hier auf Erden, wo er sagen kann mit Sicherheit, ich werde einmal dort bei dem Herrn sein, in der Ewigkeit bei Gott. Und dann ist es von der zweiten Seite, sagt er, wer an ihn glaubt. Das ist diese zweite Frage, diese ewige Frage, was heute auch in unserer Zeit steht. Auch der moderne Mensch muss sich früher oder später entscheiden. Alle, eigentlich alle. Und unser Leben zeigt es uns, dass die meisten Menschen, die entscheiden sich heute gegen Gott. Die gehen ihren eigenen Weg, die basteln sich ihren eigenen Gott. Sie wollen nicht in dem Himmel. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir dieses verstehen, was der Herr uns hier gesagt hat. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Ich möchte mit uns ganz zum Schluss jetzt dieser Predigt einmal hineinschauen, warum müssen wir dann an den Namen des Sohnes Gottes glauben? Wissen wir das? Liebe Jugend, liebe Zuhörer, wissen wir das? Warum ist das so wichtig, zu glauben an den Namen des Sohnes Gottes? Wisst ihr, weil der kam hier auf Erden, er lebte ein Leben so wie wir. Er war so ein Mensch wie wir, zugleich war er aber auch Gott, weil die Bibel es so lehrt uns. Und er geht dann nach Golgatha. Er opferte sich selbst, damit ich und du frei werden kann. Er nimmt praktisch unser Platz an. Wir nehmen in Johannes Evangelium, Kapitel 20, so einen Satz, dass Jesus trug sein Kreuz. Ich sage immer wieder, das ist vermutlich ein Fehler in der Bibel, weil Jesus hatte kein Kreuz. Er nimmt mein Kreuz und macht es zu seinem. Und er geht nach Golgatha. Er stirbt dort und ab diesem Kreuz, damit ich und du leben können. Damit wir mit euch einmal diese Entscheidung, einen Weg zu dieser Entscheidung finden können. Denn er selbst ist dieser Weg. Jesus sagte, wo er auf Erden war, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wisst ihr, Jesus ist eigentlich in unserer Gesellschaft sehr unbequem. Wenn wir über Gott reden, irgendwie über Gott, da werden die Menschen noch, ja, Gott natürlich gibt es. Aber Jesus, wozu brauchen wir Jesus? Niemand kommt zum Vater, denn durch Jesus. Niemand. Liebe Freunde, Jesus ist der Schlüssel zum Paradies. Jesus ist der Schlüssel zu deinem Glück. Jesus ist derjenige, der uns heute die Hand reicht und dich fragt, Gott, ja oder nein? Welche Antwort geben wir ihm? Was sagen wir heute zu diesem ewigen, großen Gott? Können wir mit Sicherheit einmal sagen, ich habe schon mal ja gesagt, mein Leben ist geordnet. Ich habe die Gewissheit der Errettung. Wenn nicht, dann eile zu ihm. Liebe Zuhörer, liebe Freunde, wir werden noch 2 Tage mit euch über diesen Gedanken immer wieder hören, Gott ja oder nein. Der Herr wird uns vor eine Entscheidung führen. Aber entscheiden musst du dich ganz alleine. Es kann für dich keiner machen. Es gab auch in meinem Leben einen Tag, wo ich mich einmal entscheiden musste. Und ich habe mich entschieden für Jesus. 32 Jahre zurück. Ich bin heute 32 Jahre später immer noch glücklich und kann sagen, nein, es reut mich keinen einzigen Tag. Mit Jesus durch diese Zeit zu gehen, ist schön. Nein, nicht immer leicht. Ich will jetzt nicht sagen, wenn wir uns für Gott entscheiden, dann haben wir keine Probleme mehr. Doch, wir haben Probleme. Aber wir haben dann Jesus, der uns aus diesen Problemen rausführt, der uns den Weg zeigt, der uns hilft, auf diesem Weg zu gehen. So ist er. Gott in seiner großen Gnade, er sagt zu uns, ich bin allmächtig. Er sagt uns zu uns, ich bin der Herr des Himmels und der Erde. Er möchte uns aber auch sich vorstellen als ein Vater. Aber vergesst nie, der wird einmal auftreten als ein Richter. Mit der vollen Wucht wird er über diese Erde kommen. Und wir lesen in der Offenbarung von den Gerichten, die Gott einmal als Richter über diese Erde kommen wird. Und einmal, am Ende der Zeit, am jüngsten Tage, wird jeder Mensch vor Gott treten müssen, und vor diesem Richter und ihm eine Antwort geben müssen, Verantwortung tragen. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir im Leben, dass wir immer uns richtig entscheiden für Jesus. Er fragt uns heute, glaubst du das, was du hörst? Glaubst du an mich? Nimmst du mich im Herzen an, ja oder nein? Er fragt dich, welche Antwort gibst du? Möge der Herr ihm nachdenken, das, was wir heute gehört haben. Übrigens, heute hat der Herr nicht einfach so durch die Lieder, durch Gedichte gesprochen und nicht zuletzt durch diese Predigt. Und im Nachdenken segne uns der Herr. Amen. Wir werden mit euch noch eine Gebetsgemeinschaft haben, wo wir die Möglichkeit haben, vor dem Herrn zu treten und zu sagen, Herr, ja, wir haben uns für dich entschieden. Dann dürfen wir ihm ein Dankeschön sagen. Wir dürfen aber auch genauso diese Möglichkeit nutzen und sagen, Herr, ich möchte mich für dich entscheiden und ihm darum bitten oder es ihm sagen und der Herr wird uns annehmen, so wie wir sind. Für das Gebet nehmen wir jetzt Zeit. Amen.